Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit.
Ich demissioniere meiner Gesundheit, meiner Familie, meinem Land und auch der Armee zuliebe.
Abgekämpft. Verteidigungsminister Samuel Schmid tritt zurück. Die weiteren Themen dieses Abends. Der Bundesrat beschließt ein 900 Millionen Konjunkturprogramm. Und die Regierung will die Familien steuerlich entlasten. Am Mikrofon ist Kaspar Sell. Der Rücktritt. Während Wochen war davon die Rede und dann waren doch alle überrascht, als Samuel Schmid heute Morgen ernst machte. Alexander Sauter fasst die Ereignisse des heutigen Tages zusammen.
Der Entscheid fiel zwar erst in der Nacht auf heute, doch über einen Rücktritt dachte Bundesrat Samuel Schmid schon länger nach. Im Frühsommer gab es Probleme mit dem Kreislauf, dazu kam der starke politische Druck, ausgelöst durch die Affäre NEF. Der Gedanke an einen Rücktritt sei damals zwar aufgekommen, sagte heute der Verteidigungsminister, aber er habe entschieden, diesem Druck nicht nachgeben zu dürfen. Und so wurde die heutige Rücktrittserklärung auch zu einem Appell nach mehr Anstand in der Politik.
Wo Menschen politisch ausgegrenzt und Andersdenkende marginalisiert werden, muss Widerstand spürbar wachsen. Polemik und grundsätzliche Polarisierung gehören nicht zur politischen Kultur unseres Landes.
Wer eine Armee umkremple, hunderte Millionen zu sparen und dabei auch Arbeitsplätze abzubauen habe, der begehe Fehler, so Schmid weiter.
Ein Nullfehlersystem gibt es nirgends.
Dass der Rücktritt nach 8 Jahren aber gerade jetzt erfolgt, das habe keinen Zusammenhang mit dem bald erscheinenden Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Diese nimmt zurzeit die Rolle des Verteidigungsministers in der Affäre NEF unter die Lupe. Vielmehr sei jetzt der richtige Zeitpunkt, weil das Rüstungsprogramm auf gutem Wege sei, so Schmid. Der Gesamtbundesrat würdigte den abtretenden Samuel Schmid als loyalen Kollegen, der immer darauf bedacht gewesen sei, ausgewogene Lösungen zu präsentieren. Die FDP dankt Schmid für sein Engagement bei der Armeereform. Die CVP bedauert den Rücktritt. Von einem überlegten, ausgeglichenen und ruhigen Magistraten spricht die SP. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Samuel Schmid wird am 10. Dezember gewählt.
Der Rücktritt. Der Schmid-Rücktritt ist das zentrale Thema dieser Sendung. Wir fragen, was jetzt geschieht bei der SVP, bei den übrigen Parteien. Wir blicken zurück auf den Weg von Samuel Schmid. Und wir kommentieren, was hier vorgeht. Zuerst aber die Nachrichten. Christian Lischer.
Mit Blick auf die Wirtschaftskrise hat der Bundesrat ein Hilfsprogramm besonders für kleine und mittlere Unternehmen beschlossen. Im nächsten Jahr sollen bis zu 1 Milliarde Franken bereitgestellt werden. Bereits zugesagt sind Sofortmaßnahmen im Umfang von 341 Millionen Franken. Weitere Projekte sind in Arbeit. Das Geld soll in Gebäudesanierungen, Hochwasserschutz und zivile Bundesbauten fließen. Die Bundesratsparteien FDP, CVP und SP unterstützen die Hilfe. Die SP hätte allerdings höhere Investitionen bevorzugt. Die SVP macht einen eigenen Vorschlag. Sie würde lieber die Mehrwertsteuer um 1% senken und den Überschuss des Bundes aus dem Jahr 2007 an die Bevölkerung verteilen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund schließlich kritisiert das Wirtschaftsprogramm als zu zögerlich. Statt 1 Milliarde müssten mindestens 5 Milliarden Franken investiert werden. Weiter hat der Bundesrat entschieden, Familien steuerlich zu entlasten. Er möchte den Kinderabzug von 6.100 auf 8.000 Franken erhöhen. Bei der Bundessteuer und bei den Kantonssteuern soll es einen Abzug geben, wenn Kinder fremd betreut werden. Für die Lenker von Armeefahrzeugen gilt ab dem 1. Dezember die Null-Promille-Regel. Auch dies hat der Bundesrat entschieden. Außerdem gibt es bei der Ausbildung von Lenkern von Armeefahrzeugen Neuerungen. Wem in den letzten 2 Jahren der zivile Fahrausweis länger als 3 Monate entzogen wurde, wird nicht als Armeefahrer zugelassen. Der Bundesrat hat heute außerdem bekannt gegeben, dass André Simonazzi neuer Vizekanzler und Bundesratssprecher wird. Der 40-jährige Walliser ist zurzeit Informationschef des Departements Leuenberger. Simonazzi löst Anfang April 2009 Oswald Zick ab. Dieser wird pensioniert. Die Europäische Union will Ratingagenturen, welche die Kreditwürdigkeit von Banken oder Staaten beurteilen, besser kontrollieren. Der Grund, die EU-Kommission gibt den Bewertungsagenturen eine Mitschuld an der Finanzmarktkrise. Sie sollen das Risikopotenzial von Kreditpapieren deutlich unterbewertet und die Aktienhändler in Sicherheit gewiegt haben. Die EU will nun ein Registrierungsverfahren und verbindliche Verhaltensregeln. So etwa sollen Ratingagenturen künftig nicht mehr gleichzeitig Finanzinstitutionen beraten können und deren Produkte bewerten. Im Lohnstreit in der südwestdeutschen Metall- und Elektroindustrie haben sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG Metall geeinigt. Die Löhne der rund 800.000 Beschäftigten steigen bis im Frühling in zwei Schritten um 4,3%. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich 8% mehr Lohn gefordert. Diese Einigung gilt zunächst nur für die Metall- und Elektrobeschäftigten im Bundesland Baden-Württemberg. Laut Beobachtern hat sie aber Pilotcharakter für die gesamte Metallbranche in Deutschland. Der Einigung waren wochenlange Verhandlungen und Warnstreiks vorausgegangen. Der sudanesische Präsident al-Bashir hat eine sofortige Waffenruhe für die Unruheprovinz Darfur angekündigt. Die Regierung werde regierungstreue Milizen entwaffnen, so Bashir. Voraussetzung sei ein Überwachungsmechanismus, den alle Konfliktparteien respektierten. Eine der einflussreichsten Rebellengruppen in Darfur kritisierte, die Ankündigung sei nicht ernst gemeint. Bashir droht eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen in Darfur, wo Armee und Milizen seit Jahren gegen Rebellen kämpfen. Am Tennis-Masters-Turnier in Shanghai bleibt Roger Federer im Rennen um die Halbfinalqualifikation. Nach seiner Startniederlage schlug Federer heute den Tschechen Radek Stepanek in zwei Sätzen 7:6 und 6:4. Stepanek war Ersatz für den verletzten Amerikaner Andy Roddick. Um im Halbfinale zu stehen, muss Federer am Freitag sein letztes Gruppenspiel gegen den Briten Andy Murray gewinnen. Dieser besiegte den Franzosen Gilles Simon problemlos 6:4 und 6:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 5.703 Punkten, minus 3,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.382 Punkten, minus 3,6%. Der Euro wird zu einem Franken 47,88 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 17,94. Das Wetter. Im Osten und in den Alpen gibt es bis morgen Mittag immer wieder Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt zeitweise bis auf 900 Meter ab. Morgen Nachmittag lockern sich die Wolken im Westen teilweise auf. Die Höchstwerte erreichen morgen 7 Grad. Im Süden fällt bis morgen Mittag zum Teil intensiver Regen, oberhalb von 1300 Metern Schnee. Morgen Nachmittag wird es mit Nordföhn zunehmend sonnig bei 12 Grad. Am Freitag liegt im Norden zäher Hochnebel, sonst ist es überall freundlich. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 7, im Süden bei 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News, die weiteren Themen. Die Rücktrittsforderungen sind verstummt, jetzt trete ich zurück. Samuel Schmids Abgang, die Art und Weise, die Gründe und die Konsequenzen sind Thema dieser Sendung. Aber auch das Schweizer Konjunkturprogramm, wie die Regierung sich gegen die Rezession wehren will und eine ausgesprochen ruhige Form von Comedy. Echo der Zeit.
Ich finde das schade, aber eben, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt euer Letzter. Vielleicht ist sie mal verleidet wegen dem.
Weil hat recht, dem Hurenstöhn, der macht sich auch nur kaputt.
Es hat ihm gerade Hühnerhut gegeben, weil es einfach wehtut. Er ist ein guter Mensch.
Ja, schade.
Ja. Ja, weil mir hat es nicht einen schlechten gedünkt. Jetzt haben sie es halt gleich geschafft, dass der draußen ist.
Wie es da umgegangen ist, worden, ist verständlich, dass er den Rücktritt hat bekannt gegeben.
Stimmen aus Rütti bei Büren zum Rücktritt des berühmtesten Einwohners dieses Dorfes. Samuel Schmid hat diesen Rücktritt heute um 10 Uhr morgen kurz angedeutet, um 3 Uhr nachmittags näher ausgeführt und um 4 Uhr in Antworten auf Journalistenfragen detaillierter erläutert. Geraldine Eicher hat Samuel Schmid zugehört und beobachtet.
Wie oft wohl konnten Soldaten nach einer Rede von Verteidigungsminister Samuel Schmid abtreten? Heute nun hieß es für ihn selbst antreten, zum Abtreten. Zackig distanziert gab er seinen Rücktritt bekannt, passend im Militärjargon.
Nun trete ich ins Glied zurück.
Der Gesundheit, der Familie, aber insbesondere der Armee zuliebe tue dies.
Wer ein derart tief in der Gesellschaft verwurzeltes System wie die Armee
umkrempelt und gleichzeitig Hunderte von Millionen zu sparen hat, das heißt ja auch Hunderte von Arbeitsplätzen abzubauen hat, eckt an, selbst wenn der Souverän der Reform überdeutlich zugestimmt hat.
Samuel Schmid argumentierte, wie man Samuel Schmid kennt, mit seinen stets etwas ungelenken Handbewegungen, seiner leicht verkniffenen, aber dennoch pointierten Art. Was er persönlich erlebt habe, wolle er nicht zum Thema machen, erklärte er. Einzig, als er auf die Belastungen für seine Familie zu sprechen kam, waren bei ihm tiefere Emotionen zu spüren. Erste Rücktrittserwägungen habe er bereits im Frühsommer gemacht, als er wegen Kreislaufproblemen habe behandelt werden müssen.
Ich gebe durchaus zu, dass im späteren Sommer, also dann ab Juli, August, die Belastung gelegentlich mindestens für meine Familie so massiv war, dass ich mir diese Gedanken konkret gemacht habe.
In der Fragerunde der Journalisten öffnete sich der sonst so spröde Verteidigungsminister zusehends, nachdem er einen Tönniwechsel vorgenommen hatte, denn er hatte Nasenbluten. Wegen blutverdünnender Medikamente, sagte er und meinte kursierend:
Wir haben gewechselt, was wechselbar war. Und da bitte ich um Entschuldigung. Oder nicht mehr in Farbe zu fotografieren.
Nein, der erwartete Bericht der Geschäftsprüfungskommission zur Affäre Neef sei nicht der entscheidende Grund für seinen Rücktritt gewesen. Denn da erwartete er nicht, dass man allzu hart mit ihm ins Gericht gehe. Und wenn auch, meinte er.
Wenn das wirklich so wäre, wie da ja auch verschiedene andere unterstellen, dann hätte ich es auch darauf ankommen lassen können und hätte sagen können, also gut, ich übernehme, wenn der Bericht akzeptiert wird von mir, ich übernehme diese Verantwortung und dann geschieht das gleich.
Und nein, Hauptgrund für seinen Rücktritt sei auch nicht ein möglicher Denkzettel seiner Gegner anlässlich der Wahl zum Bundesratsvizepräsidenten.
Ich durfte nach den Meinungen der Parteien von links bis rechts der Mitte wahrnehmen, dass ich unterstützt würde.
Dass er mit seinem Rücktritt nun letztlich der Forderung der SVP Folge leistet, die den Rüstungsgeschäften nur zustimmen will, wenn er geht, dazu meinte Samuel Schmid, nun ja, man könne immer sagen, es sei ein Sieg der anderen Seite.
Wenn ich das zum Prinzip machen würde, wäre ich die Geisel der anderen Seite.
Bundesrat Samuel Schmid im Beitrag von Geraldine Eicher. Ich stehe jetzt in Verbindung mit Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Sie haben diese ganze Auseinandersetzung um Samuel Schmid nahe verfolgt. Sie haben in dieser Sache auch selber recherchiert und publiziert. Philipp Burkhardt, Schmid sagt, entscheidend sei die Gesundheit gewesen. Er habe Kreislaufprobleme gehabt, er habe Medikamente nehmen müssen, jetzt die Gallenblase, dann auch die Belastung der Familie. Das klang eigentlich sehr plausibel.
Es klingt auf den ersten Blick plausibel, aber letztlich geht die Argumentation, finde ich, doch nicht ganz auf. Bundesrat Schmid sagte an der Medienkonferenz, wie eben gehört, dass er sich Gedanken gemacht habe über einen Rücktritt, dass er aber beschlossen habe, diesem Druck nicht nachzugeben, das dürfe man nicht. Und jetzt, letzte Nacht, will er sich dann plötzlich doch zum Rücktritt entschieden haben. Irgendwie macht das keinen Sinn. Wenn er den Druck hätte standhalten wollen und sich zum Beispiel weiterhin für das Rüstungsprogramm einsetzen, dann hätte er seinen Rücktritt auch Anfang Jahr erklären können, denn das Rüstungsprogramm kommt im Dezember in die Wintersession. Nein, ich glaube, dass etwas ganz anderes letztlich zum Rücktritt geführt hat, eben doch, nämlich das Bewusstsein, dass er die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Affäre Neef irregeführt, hier nicht die Wahrheit erzählt hat. Daran wird man Ende November nämlich wieder erinnert, wenn der Untersuchungsbericht zur Affäre vorliegen wird, und dem allem ist er nun mit dem Rücktritt zuvorgekommen.
Man könnte auch sagen, Stichwort Rüstungsprogramm, es war natürlich auch jetzt ein guter Moment, weil jetzt immerhin die Vorzeichen klar sind, dass das im Dezember angenommen werden wird. Er hat offen zugegeben, das hat mich erstaunt, dass er nicht unter dem Druck der SVP gehen wollte. Er habe abgewartet, bis der Druck nachließ und den Abgang dann selber gewählt. Ist das nicht auch irgendwie typisch für ihn?
Ich glaube, es war eigentlich das Hauptmotiv, dass der Rücktritt gerade jetzt und heute erfolgt ist. Aus dem Umfeld von Bundesrat Schmid hat man immer wieder gehört in den letzten Wochen, solange alle den Rücktritt fordern, kann er einfach nicht zurücktreten. Also musste Bundesrat Schmid ein Zeitfenster noch vor Ende November finden, in dem der Druck gerade nicht mehr so groß ist. Gestern nun hat er seine ehemalige Partei, die SVP, dazu gebracht, in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates dem Rüstungsprogramm doch noch zuzustimmen. Das hat ihm heute in einzelnen Medien wieder wieder wohlwollende Kommentare eingetragen und diese Chance hat er ergriffen. Es war die letzte, wenn der Rücktritt nicht als direkte Folge seiner vielen Fehler im Zusammenhang mit der Affäre Neef aussehen sollte.
Besten Dank, Philipp Burkhardt. Wir kommen auf Sie zurück. Zuerst der Rückblick sozusagen. Samuel Schmid war in den letzten Wochen und Monaten sehr umstritten, das ist bekannt. Was vielleicht nicht mehr alle wissen, er war das schon zu Beginn seiner Karriere als Bundesrat. Oliver Washington blickt zurück auf den politischen Weg des Berner Politikers.
Als Bub, da hatte er einen Traum. Pilot wollte er werden, Samuel Schmid. Abheben wollte er in luftige Höhen. Schon in der Pubertät allerdings musste er diesen Traum begraben. Als Brillenträger durfte er sich nicht in ein Cockpit setzen und so musste er Vorlieb nehmen mit dem Flugsimulator. Mit diesem aber ist er schon unzählige Male über die Schweiz hinweggeflogen. So wurde Samuel Schmid halt Landnotar und stieg ein in die Politik. Auf eine Karriere ganz nach oben allerdings deutete lange Zeit nichts hin. Diese schien reserviert für den älteren Bruder, für den früheren Berner Regierungsrat Peter Schmid. Doch dann verlor dieser das Bundesratsrennen gegen Adolf Ogi. Damit kam die Chance für Samuel Schmid. Er wusste sie zu nutzen. Leise und beharrlich arbeitete er sich nach oben. Schmid wusste, was er zu tun und was er zu lassen hatte. Schon früh distanzierte er sich vom rechten Kurs der SVP. Dadurch wurde er wählbar und schaffte den Sprung in den Bundesrat. So bilanziert sein Vorgänger im Bundesrat.
Samuel Schmid hat ganze Arbeit geleistet.
Und weiter sagt Adolf Ogi.
Er hat immer wieder Vertrauen ausgeflößt. Er war vertrauenswürdig. Und er hat mit fester Überzeugung hat er sich für das Land eingesetzt.
Vertrauenswürdig war Schmid insbesondere für konservative ländliche Kreise. Er darf mit Recht für sich in Anspruch nehmen, in einigen heiß umstrittenen Abstimmungen eine wichtige Rolle gespielt zu haben, indem er genau diese Kreise von der bundesrätlichen Position überzeugen konnte. Zum Beispiel beim Ja des Stimmvolks zum UNO-Beitritt. Man glaubt Samuel Schmid aufs Wort, dass ihm, dem konservativen Politiker, der aus einfachen Verhältnissen stammt, der Einsatz für die Schwachen am Herzen liegt. In der Neujahrsansprache 2005, als er Bundespräsident wurde, tönte das etwa so.
Vergessen wir nie, was in unserer Verfassung steht. Die Stärke des einen misst sich am Umgang mit der Schwäche des anderen.
Vertrauenswürdig war Schmid auch für die politische Linke, so meint Barbara Hering, die frühere SP-Sicherheitsexpertin.
Samuel Schmid war und ist ein sehr und überaus loyaler Mensch. Dies hat ihn für mich auch im persönlichen Umgang ausgezeichnet.
Gerade diese Loyalität aber sei in den letzten Jahren auch zum Stolperstein Schmids geworden, ist Barbara Hering überzeugt. Die Loyalität gegenüber eigenen Kreisen hätte Schmid daran gehindert, mutig vorwärts zu schreiten.
Ich denke, er hat dabei in den letzten 2 Jahren auch eine große Chance für markante Reformschritte der Armee verpasst.
So geriet der Verteidigungsminister zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik. Der gewiefte Taktiker, der sich einst ein breites Beziehungsnetz aufbaute, um seine Karriere gezielt vorwärts zu treiben, dieser Mann stand nun da fast ohne jeglichen Rückhalt. Mit seinem ungeschickten Agieren während der Affäre Neef schmolz auch seine Glaubwürdigkeit dahin. Hinzu kamen in letzter Zeit noch gesundheitliche Probleme. Deshalb sagt Adolf Ogi, sei der Rücktritt die logische Folge.
Er hat ja gesagt, ich demissioniere wegen meiner Gesundheit, Familie, Land und Armee zuliebe. Und das sagt alles aus. Der Druck auf ihn war zu groß, die Angriffe zu hart. Der Mensch kann einfach nicht alles verarbeiten und ertragen.
Schmid-Vorgänger Adolf Ogi war das und er nennt das Stichwort Druck. Der Druck sei zu groß gewesen, die Angriffe seien zu hart gewesen. Dieser Druck kam aus seiner Partei, dieser Druck kam aus anderen Parteien, aber die Medien, Philipp Burkhardt, haben da eine wesentliche Rolle gespielt im Fall Schmid. Da gehören wir mit dazu. Viele sagen, dieser Druck, speziell der Medien, auf ihn war enorm gewesen, war er nicht unüblich groß für Schweizer Verhältnisse.
Der Druck war sicher hoch, aber ich denke nicht, dass er unüblich war und vor allem war er auch nicht unbegründet. Wenn ein Bundesrat, wie im Fall Neef geschehen, an Medienkonferenzen und in Interviews wesentliche Informationen verschweigt, beschönigt, sich in Widersprüche verstrickt und dann als Begründung angibt, er habe halt etwas vergessen, dann stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit. Und wenn die beschädigt ist, dann wird das Regieren schwierig. Das haben im Übrigen sehr besonnene Mitglieder des Parlaments so festgestellt, zum Beispiel die Ständeräte Hans Alter von der FDP oder Bruno Frick von der der CVP, die ja nun wirklich nicht als Kopfjäger bekannt sind. Im Übrigen darf man auch erwähnen, dass es auch seinem Gegenspieler Christoph Blocher während seiner Amtszeit ja nicht anders ergangen ist. Auch er wurde von den Medien sehr kritisch begleitet und gerade Bundesrat Samuel Schmid hat sich hier auch gerne in der Rolle des Kritikers gesehen.
Nun gibt es Leute, die sagen, das war Glaubwürdigkeit, war das Thema hier jetzt einfach in einem einzelnen Ernennungsverfahren, wo er nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Bei Blocher war der Fall insofern anders, als er praktisch das gesamte Funktionieren der Regierung streckenweise in Frage gestellt habe.
Ja, wahrscheinlich ist es die Tragik von Bundesrat Samuel Schmid. Es wurden eben seine Verdienste gewürdigt. Die sind tatsächlich sehr groß, dass er irgendwie den Abgang nicht geschafft hat oder den richtigen Zeitpunkt verpasst hat. Es wäre zum Beispiel nach der Euro 08 wäre der richtige Zeitpunkt gewesen zu gehen. Aber in dieser Affäre Neff hat er nun wirklich eine sehr, sehr schlechte Rolle gespielt. Und da ist er, das muss man sagen, wäre er nicht mehr daraus herausgekommen.
Und damit stellt sich die Frage, was jetzt? Es wird ein Sitz im Bundesrat frei. Wer setzt sich dorthin? Dass der Nachfolger Schmid aus der stärksten Partei im Parlament, von der SVP, kommen soll, ist bei den meisten eigentlich unbestritten. Die Frage ist, wer von der SVP? Dominik Meier zu Bewegungen und taktischer Lage um diesen Sitz herum.
Die strengste Türsteherin ist die CVP. Wählbar seien nur SVP-Kandidaten, die Ja sagten zur Fortführung des freien Personenverkehrs mit der EU und dessen Ausweitung auf Rumänien und Bulgarien, sagt Parteipräsident Christoph Dachböle.
Wir haben eine schwierige Konjunktur in der Schweiz. Es braucht Arbeitsplätze, Perspektive für die Unternehmungen und Wachstum. Das heißt, es braucht den bilateralen Weg. Und ein Kandidat, der diesen Weg nicht unterstützt, ist für mich nicht wählbar.
Das ist nicht nur eine Absage an Altbundesrat Christoph Blocher, sondern zum Beispiel auch an SVP-Fraktionschef Kaspar Bader. Über das Motiv der CVP für diese harte Auflage an die SVP lässt sich nur mutmassen. Ein Erklärungsversuch: Die CVP möchte die Wahl eines SVP-Vertreters scheitern lassen und selbst zurückkehren zu einer Doppelvertretung im Bundesrat. Wie dem auch sei, für ein solches Wahlmanöver bräuchte die CVP Hilfe aus der SP und der FDP. Doch beide Parteien wollen heute zumindest nicht zusammenspannen mit der CVP. FDP-Präsident Fulvio Pelli wünscht sich die SVP nämlich bedingungslos zurück im Bundesrat.
Inhaltliche Bedingungen respektieren die Realität der Parteien nicht und eigentlich respektieren auch die Konkordanz nicht.
Dennoch, auch Pelli gesteht der SVP keine ganz freie Auswahl zu. Von vornherein lehnt er eine Kandidatur von Christoph Blocher ab, weil dieser keine Wahlchance habe. Nicht wählbar ist Blocher auch für die SP. Die Sozialdemokraten verlangen von den Bundesratskandidaten der SVP generell eine konstruktive Mitarbeit in der Regierung. Im Grundsatz habe die SVP Anspruch auf den Sitz im Bundesrat, sagt SP-Fraktionschefin Ursula Wyss.
In erster Linie geht es schon darum, dass die grossen Parteien in einer Konkordanzregierung vertreten sind. Wenn aber die SVP das nicht hinkriegt, hier jemanden zu bringen, der wirklich im Bundesrat bereit ist, mitzuregieren, dann müsste jemand anderes einspringen.
Die SVP müsse sich vom Oppositionskurs distanzieren, verlangt die SP. Und die Partei müsse der Vereinigten Bundesversammlung zwei Kandidaten vorschlagen.
Das war der Beitrag von Dominik Meier. Und es stellt sich die Frage, was macht die SVP selber? Pascal Krauthammer zu dieser Frage, wen die als Schmid-Nachfolger aufstellen wird.
Wenn die SVP in diesen Tagen über ihren Nachfolgekandidaten für Samuel Schmid entscheidet, entscheidet sie auch über den künftigen Kurs der SVP selbst. Das interne Gerangel zwischen dem gemäßigten Flügel und der alten Garde wird sich auf jeden Fall zuspitzen, solange das Kandidatenkarussell sich dreht. Nationalrat Ulrich Gietzendanner formuliert es folgendermaßen.
Ja, das wäre himmeltraurig, wenn es nicht so wäre in einer Volkspartei. Hoffentlich haben wir verschiedene Flügel. Hoffentlich gibt es Ausmarchungen.
Die Strategie, entweder Blocher zurück in den Bundesrat, sonst keiner, steht auf jeden Fall nicht mehr im Vordergrund. Vor anderthalb Monaten hat sich der gemäßigte Flügel in dieser Frage in der Fraktion durchgesetzt. Immer weniger wollen sich heute von Übervater Blocher und seiner Gefolgschaft den Kurs diktieren lassen. Und so nennt denn auch SVP-Vize-Fraktionschef Jean-François Riem verschiedenste mögliche SVP-Kandidaten.
Ja, von A bis Z, von Amstutz bis Zuppiger, Christoph Blocher.
Ein Hardliner wie Christoph Blocher wird also im gleichen Zug genannt wie der gemäßigte Bruno Zuppiger. Während Unternehmer Peter Spuhler und Nationalrat Toni Bortoluzzi sich heute definitiv aus dem Spiel genommen haben, wird Fraktionschef Kaspar Bader ins Spiel gebracht, gleich wie auch der Schweizer Nationalrat Pirmin Schwander oder die Zürcher Regierungsrätin Rita Fuhrer. Der abgewählte Justizminister Christoph Blocher schließlich wäre einem Comeback in den Bundesrat als Verteidigungsminister nicht abgeneigt, den Entscheid über seine Kandidatur überlässt er aber der Partei. Ganz aus dem Spiel nehmen will sich Christoph Blocher also noch nicht. Ständerat Alex Kupprecht, der die Parteileitung in der Vergangenheit wegen ihrer Oppositionspolitik hart kritisiert hatte, sagt dazu aber klipp und klar:
Ich glaube nicht, dass Herr Altbundesrat Blocher eine Wahlchance in der Vereinigten Bundesversammlung hat. Und sollte die Fraktion ihn trotzdem nominieren, so wäre das für mich ein Zeichen, dass sie jetzt nicht in den Bundesrat will.
Falls die SVP aber tatsächlich und ernsthaft zurück in den Bundesrat will und somit einen wählbaren Kandidaten präsentiert, dann bedeutet dies für die Oppositionspartei SVP so oder so einen Neuanfang. Parteipräsident Toni Brunner:
Wir sind in die Opposition geworfen worden, müssen uns jetzt mit dieser Rolle begnügen. Sind wir zurück in der Regierung, auch sollten wir noch untervertreten sein, so ist die Situation natürlich etwas eine andere.
Die SVP-Oppositionspolitik, wie man sie in den vergangenen Monaten erlebt hat, könnte damit also schon bald der Vergangenheit angehören. Eine Vorstellung, die den Vize-Fraktionspräsidenten Riem freut.
Ich bin einverstanden, dass wir zurück im Bundesrat sind, weil dort können wir besser arbeiten, effizienter arbeiten. Nach einem Jahr sehen wir, dass wir in der Opposition auch gewisse Probleme haben.
Die Totalopposition habe überhaupt nicht funktioniert, sagt schließlich Ulrich Gierzendanner. Und auch er verspricht sich mit einem neuen SVP-Bundesrat eine reformierte SVP.
Es wird ein Teil eine andere SVP geben, da bin ich mit Herrn Riem einverstanden. Aber wir haben einen Lernprozess durchgemacht, die ganze Partei in dieser Oppositionszeit. Und die wird uns auch prägen, die macht uns härter und macht uns in Sachentscheiden noch zielgerichteter.
Das war der Beitrag von Pascal Krauthammer und er hat in diesem Beitrag dargestellt die beiden Lager, die sich da gegenüberstehen, die Grundsatzentscheide, die da anstehen. Philipp Burkhardt, er sprach von einem internen Gerangel. Ist die SVP angesichts all dessen, was wir jetzt gehört haben, in der Lage, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen überhaupt?
Das Problem ist wirklich, dass sich für die SVP jetzt ernsthaft die Richtungsfrage stellt. Soll man weiterhin in der Opposition bleiben oder will man vorerst mal mit einem Sitz wieder in die Regierung zurückkehren? Die Bundeshausfraktion ist gespalten. So hat sie es vor einigen Wochen nicht mal geschafft, einen Entscheid zu fällen, ob Christoph Blocher nun wieder Kandidat für den Bundesrat sein soll oder nicht. Christoph Blocher selbst will sich, wir haben es gehört, immer noch nicht festlegen. Die Spaltung wird nun offen hervortreten. Sie wird zur großen Belastungsprobe für die Partei, die sich mit ihrer Oppositionsrolle sehr schwer tut, wenn man an den Zickzackkurs zum Beispiel beim Rüstungsprogramm in den letzten Wochen oder bei der Frage der Personenfreizügigkeit denkt.
Der Laie staunt und fragt sich, müssten die jetzt nicht einfach jemand vorschlagen, der für die Mehrheit tragbar ist? Und dann ist der lange Spuk vorüber, sowohl für die anderen Parteien als auch speziell für die SVP in ihrem Dilemma, das sie jetzt gerade geschildert haben.
Ja, theoretisch wäre das eigentlich schon so. Es gibt in der SVP Vertreter, die für die anderen Parteien gemäßigt genug sind, um gewählt zu werden. Denken wir an Nationalräte wie Bruno Zuppiger oder Peter Spuhler. Das große Problem ist eben, diese Kandidaten sind der eigenen Partei nicht genehm, weil sie in für die SVP wesentlichen Fragen von der Parteimeinung abweichen. Und das weiß zum Beispiel ein Peter Spuhler, deshalb sagt er auch schon heute, er stehe nicht zur Verfügung. Umgekehrt wäre eine erneute Kandidatur von Christoph Blocher eine Provokation für die anderen Parteien. Er würde nicht gewählt, das haben ja als SVP-Vertreter eben selber gesagt. Und auch andere SVP-Wunschkandidaten, wie zum Beispiel der Berner Adrian Amstutz oder Fraktionschef Kaspar Bader, dürften bei den anderen Parteien kaum Chancen haben. Die SVP steht da vor einer ziemlich verflixten Ausgangslage.
Und leicht komplizierend kommt noch hinzu, das wollen wir auch nicht vergessen, dass die Grünen davon sprechen, auch jemand ins Rennen schicken zu wollen. Wird das in irgendeiner Form eine Rolle spielen?
Gut, da sagt ja die Partei jetzt erstmal, das werde geprüft. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Anspruch bestehen bleibt, denn die Wahlchancen für die Grünen in dieser Ausgangslage sind auch gleich null.
Soweit, vielen Dank Philipp Burkhardt. Der Rücktritt, die Gründe, die Reaktionen darauf, bleibt noch die Frage, was das alles zu bedeuten hat. Der Kommentar von Inlandschef Lukas Schmutz.
Nur ganz selten können Bundesräte in der Schweiz Politik wirklich prägen. Der persönliche Gestaltungsspielraum ist im Schweizer Regierungssystem auf Nischen beschränkt. Und im Regierungskollegium kommen die Bundesräte und sie gehen, wie Samuel Schmid heute, während das Staatsschiff auf dem eingeschlagenen Kurs unverändert weiterdampft. Das leichte Gewicht der Bundesräte ist Ausdruck der Stärke und der Stabilität des Systems. An Samuel Schmid zeigte sich das exemplarisch. Das Besondere bei Samuel Schmid ist, dass seine Karriere als Bundesrat ganz eng mit einer zweiten Karriere verbunden war. Mit der Christoph Blochers nämlich, der, angetrieben von einer Serie von außerordentlichen Wahlerfolgen seiner SVP, dieses System der kollektiven Zusammenarbeit in der Regierung, kurz die Konkordanz, aufzubrechen suchte. Und er versuchte es damit, dass er Parteimeinung, Dominanz, Ultimaten und eben die eigene Person über die Kompromisskultur des Systems stülpen wollte. Bei Blochers größtem Coup 2004, als er quasi per Ultimatum in die Regierung geboxt wurde, saß Schmid als geduldeter SVP-Mitfahrer im Seitenwagen. Und im Moment der größten Niederlage Blochers saß er noch immer drin, als das Parlament nämlich Blochers Versuch, das System auszuhebeln, mit seiner Abwahl ein Ende setzte. Danach wurde Schmid definitiv zum Opfer der SVP-Rachelust. Doch seither ist wieder glasklar, dass die Schweiz zur Konkordanz zurückkehren will. Und Samuel Schmid kann für sich in Anspruch nehmen, dass mit seinem heutigen Rücktritt die Unmöglichkeit einer Rückkehr Blochers in die Regierung besiegelt ist. Das ist eine Genugtuung für ihn persönlich. Und es ist auch ein Umstand, von dem aus Schmids Führungsfehler im Fall Neef an diesem Rücktrittstag in den Hintergrund rücken. Dennoch, selbst wenn die SVP am 10. Dezember in die Regierung zurückkehrt, wird sie dort nicht ihrer Parteistärke entsprechend repräsentiert sein. Ihre Versuche, der Konkurrenz die Bedingungen zu diktieren, werden also weitergehen. Auch Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf wird parteipolitisch weiterhin schwach verankert sein. Und der Anspruch der Grünen auf einen Regierungssitz wird stärker werden und die Hartnäckigkeit der FDP, ihre beiden Sitze zu verteidigen, noch fester. Das heißt, eine stabile, neue Zauberformel ist nicht in Sicht. Immerhin kann nach den unanständigen persönlichen Angriffen auf Schmid beim Rüstungsprogramm und dem langen Rückzugsgefecht des angeschlagenen Verteidigungsministers nun endlich damit begonnen werden, neu auszuhandeln, was die Konkordanz, die die Schweiz ganz offensichtlich will, heute konkret heißt. Welche Parteien mit wie vielen Sitzen in der Regierung sitzen sollen und vor allem auch, welche politischen Inhalte und welche politischen Umgangsformen verbindlich dazugehören. Das ist auch ein Schlüsselanliegen von Samuel Schmid. Dass er diesem erst mit seinem Rücktritt einen spürbaren Impuls verleihen kann, ist die bezeichnende Schlusspointe einer besonderen und dennoch zugleich typischen Schweizer Bundesratskarriere.
Der Kommentar von Lukas Schmutz. Weshalb Bundesrat Schmid zurücktritt, wie er die Fragen der Journalisten heute beantwortet hat, können Sie auf drs.ch nachhören. Dort finden Sie auch einen Rückblick auf Schmids Karriere in Bild und Ton. Sie hören Echo der Zeit mit diesen beiden weiteren Themen. Anschub, der Bundesrat beschließt ein Stützungsprogramm für die Wirtschaft und Knollennasen. Der Humorist Loriot wird 85. Der Bundesrat wird die Wirtschaft ankurbeln. Dazu hat er ein Maßnahmenpaket zum Kostenpunkt von 900 Millionen Franken verabschiedet. Bereits geplante staatliche Investitionen sollen beschleunigt werden und eine Konjunkturreserve für Unternehmen soll freigegeben werden. Priscilla Imboden erläutert, was das heißt.
Mehr Schutz gegen Hochwasser, mehr Darlehen an gemeinnützige Wohnbauprojekte, mehr Geld für Verkehr, Bildung, Landwirtschaft und Armee. So möchte der Bund mit 340 Millionen Franken der Wirtschaft einen Schub geben. Zudem gibt er die Arbeitsbeschaffungsreserven von 550 Millionen Franken frei. Das sind Mittel, die Unternehmen unter Bundesaufsicht für schlechte Zeiten auf die Seite gelegt haben. 650 Firmen dürften damit ab Januar mehr Geld für Investitionen zur Verfügung haben. Bundesrätin Doris Leuthard erklärt.
Mit den Geldern, die wir heute auslösen, und das sind doch immerhin 900 Millionen Franken, werden wir zusätzliche Gesamtinvestitionen auslösen, da ja immer ein Teil davon auch Bestandteil einer größeren Investition ist durch die Wirtschaft.
Das wäre der erste Schritt. Wenn sich die Wirtschaftslage bis im kommenden März verschlechtert, plant der Bundesrat in einem zweiten Schritt weitere Ausgaben im Umfang von mehr als 600 Millionen Franken. Im Vordergrund stehen Gebäudeisolationen sowie der Unterhalt von Straßen und Bahn. Das Bundesbudget wird wenig zusätzlich belastet, weil es sich weitgehend um Investitionen handelt, die sowieso geplant waren und nun vorgezogen werden. Das Konjunkturpaket des Bundesrates ist grösser als jene der 90er Jahre und sein Umfang ist vergleichbar mit dem Impulsprogramm, das Deutschland soeben beschlossen hat. Für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund geht das Stabilisierungspaket dennoch zu wenig weit, sagt Chefökonom Daniel Lampart.
Es braucht stärkere Massnahmen, es braucht Massnahmen zur Stärkung der Kaufkraft und es braucht mehr Bauaufträge, er muss mehr Bauinvestitionen auslösen. Wahrscheinlich beides zusammen in der Größenordnung 5 Milliarden Franken mindestens, das wäre angemessen.
Der Dachverband der Wirtschaft Economy Suisse hingegen findet das Paket angemessen. Am wichtigsten sei, dass der Bundesrat in der Krise keine Steuererhöhungen und kein Sparprogramm durchführe, sagt Chefökonom Rudolf Minsch. Das sei das Beste, was er tun könne. Lob erhält der Bundesrat von Bernd Schips, dem früheren Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Das Paket entspreche dem Geist der Schuldenbremse, nämlich sparen in guten Zeiten, aber ausgeben in der Not, sagt er.
Noch ist die Lage nicht dramatisch schlecht. Wichtig ist, dass man jetzt klar signalisiert, dass man eine konjunkturgerechte Fiskalpolitik macht und nicht wie in den 90er Jahren, dann, um Defizite zu vermeiden, auch konjunkturbedingte Defizite versucht, durch Ausgabenkürzungen zu kompensieren.
Wenn die Krise schlimmer würde und länger anhalte, würden mehr Mittel nötig, räumt Bernd Schips ein. Wie viel, könne er nicht sagen. Vor allem müsste der Bund dann versuchen, den privaten Konsum zu fördern, sei es mit Familienzulagen, Steuererleichterungen oder der Rückerstattung der CO2-Abgabe. Staatliche Ausgaben nützten nämlich wenig, wenn gleichzeitig alle Bürgerinnen und Bürger die Gürtel enger schnallten.
Die Massnahmen zur Ankurbelung der Schweizer Wirtschaft und was die bewirken könnten. An diese Schulstunde können Sie sich vielleicht noch erinnern.
Frau Hoppenstedt?
Hollerie, du Dödel, du...
Du Dödel, die, im ganzen Satz.
Hollerödel, Dudel, dö...
Du Dödel, die... Dö, dudel, dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang.
Die Jodelschule mit und von Loriot. Mit bürgerlichem Namen heißt er Vico von Bülow. Seine abgründigen Sketches und seine Knollennasenmännchen sind in die Geschichte der Komik eingegangen. Seit den 60er Jahren brachte Loriot das Zeitschriften- und Fernsehpublikum zum Lachen. Loriot, sozusagen der Graf des deutschen Humors, feiert heute seinen 85. Geburtstag. Klaus Menzel gratuliert.
Einem erstaunlich weit verbreiteten Missverständnis zufolge handelt es sich bei diesem Spross eines alten mecklenburgischen Adelsgeschlechts um einen Humoristen, einen Spaßmacher, einen jener hartnäckischen Scherzbolde also, deren meist zur allerbesten Sendezeit im Fernsehen verbreitete Witzigkeiten regelmäßig den Straftatbestand intellektueller Körperverletzung erfüllen. Dabei ist es doch wohl so, dass Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow, genannt Loriot, bloß die Pointen sammelt, die seinen Mitmenschen meist vollkommen unbemerkt und folglich ungewürdigt von den Lippen perlen. Dass er die Skurrilitäten unseres Alltags beobachtet, den ganzen gewöhnlichen und gewohnten Blödsinn unserer Sitten und Gebräuche, das kurzum Abgründige in uns allen. Ob wir nun einer Skatrunde plötzlich das hübsche Schnippschnapp vorschlagen, einen Abendkurs in Jodeln belegen, ein Gedicht aufsagen sollen oder im Wartezimmer ein schiefhängendes Bild gerade rücken und dabei ein ganz allerliebstes Chaos anrichten. Loriot, und das ist vielleicht die Erklärung seiner doch erstaunlichen Popularität, braucht eben nichts zu erfinden. Da reicht es vollkommen, dass der Ehemann über ein zu hart gekochtes Ei klagt, und schon entspinnt sich an der Küchenfront im trauten Heim ein Dialog, der den ganzen Schwachsinn des Geschlechterkriegs illustriert. Und da spreizen sich zwei Machos in einer Badewanne, streiten sich um eine Gummiente und den Wasserstand und merken gar nicht, wie absurd ihr Verhalten wirkt. Dabei ist es dann nicht einmal die übliche Schadenfreude, die das Lachen provoziert, sondern eher wissende, fast ein wenig melancholische Barmherzigkeit. Das Leben, so die Botschaft, ist hart, dafür aber auch ungerecht, so dass selbst die Entdeckung, dass ein Hund wirklich nicht sprechen kann, fast so etwas wie Protest hervorruft. Dafür muss man weise sein, klug. Dafür muss man seine Pappenheimer kennen, viel gesehen, viel erlebt haben. Loriot hat als Schauspieler gearbeitet, Opern inszeniert und lange Jahre hindurch die Gala zugunsten der AIDS-Forschung in Berlins Deutscher Oper geleitet. Es gibt eine Parodie des Rings von Richard Wagner, zwei Filme, Ödipussy und Papa Anteportas, Bücher, Platten und jede Menge Sketche, produziert zu einer Zeit, in der man das Fernsehen noch ernst nehmen und beim Zuschauen folglich manchmal lachen durfte. Vor 2 Jahren hörte er auf. Auch er finde den multimedial neuerdings verbreiteten Humor ja durchaus umwerfend, sagte er, nur habe er danach keine Lust mehr aufzustehen.
Klaus Menzel über Loriot. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.